Wir sind immer noch in Vers 16. Besser also, es richte euch nicht. Ja? Niemand trete auf als Richter und entscheide, was heilsnotwendig wäre. Darum geht es. Niemand trete auf als Richter und wolle entscheiden, was heilsnotwendig wäre. Das erste Beispiel, das Paulus gebraucht, betrifft die Speise. Das nächste betrifft die Zeiten. Besondere Tage, im zweiten Teil von Vers 16. Jahresfeste werden genannt, Monatsfeier, wöchentlicher Feiertag. Jahresfeiertag, Monatsfeiertag, wöchentlicher Feiertag. Und diese werden ebenfalls als heilsnotwendig, das heißt als Heilsregel, hingestellt. Ein Wort zu den Festen. Was sagt die Bibel über Feste? Ich denke, wir bekommen den Eindruck, dass sie eine Hilfe sein können, biblische Wahrheiten einzuprägen. Im Alten Testament haben sie diese Funktion. Und wenn wir im Neuen Testament solche Feste nicht für heilsnotwendig finden, dann sollten wir aber nicht vergessen, dass das Feiern von Feste doch einen guten Aspekt hat. Es mag sein, dass in der Weihnachtsfeier manches vom Heidentum herrührt. Aber wenn wir diesen Tag benutzen, um die Geburt Christi zu verkünden, und Nichtchristen haben noch einigermaßen Respekt vor diesem Tag, dann haben wir eine Brücke zu Nichtchristen und können diesen Tag benutzen, um andere mit dem Evangelium zu erreichen. Und wir in der Gemeinde haben eine Gelegenheit. Paulus sagt, der Mann hat ja gar nicht gesehen, was er da sagt. Ja, und sehen wir? Nein, aber Israel hat gesehen. Die Propheten haben gesehen. Die Apostel haben gesehen. Sie hatten Jesus vor Augen. Paulus hat gesehen. Viele haben gesehen. Meine lieben Freunde, die Sache mit Gott wurde gesehen. Wir glauben, was wir gesehen haben, kann Petrus sagen. Wir heute sehen es nicht, aber es wurde gesehen. Dies ist Geschichte. Ja? Dies ist nicht gesponnen, sagt Paulus. Er kann dem Agrippa sagen, Herr König, das geschah nicht irgendwo in der Ecke und blieb nicht verborgen. Jesus Christus war öffentlich. Und er wurde öffentlich gekreuzigt. Diese Sache ist überall bekannt. Dies ist nicht Geheimnis. Man hat Jesus gesehen. Man hat ihn gekreuzigt gesehen. Man hat ihn auferstanden gesehen. Man hat seine Stimme gehört. Paulus hat ihn gesehen, gehört. Ja? Das ist bezeugt. Dies ist Geschichte. Und das ist in zuverlässiger Weise aufgeschrieben worden, aufgezeichnet. Und bis zu uns in zuverlässiger Weise gekommen. Das kann man wissenschaftlich studieren, ob die Handschriften echt sind. Man hat für die Zeugnisse der Heiligen Schrift, für die Zeugnisse von Jesus Christus, bessere wissenschaftliche Beweise als für irgendein Ereignis im Altertum. Wenn man jetzt geschichtlich, wissenschaftlich vorgehen will, dann müsste man zugeben, die Bibel ist echt. Man hat keinen Grund, wenn man normal wissenschaftlich forscht, als normal auf den normalen wissenschaftlichen Weg geht, hat man keinen Grund, die Bibel als Zeugnis für die Wahrheit von Jesus Christus abzulehnen. Nicht da liegt das Problem. Das Problem liegt darin, dass man innerlich von Natur voreingenommen ist gegen Gott. Und deshalb drückt man sich. Es gibt jemand hat gesagt, man nennt das Brunnersche Gesetz. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber das Gesetz lautet so, das heißt eine Art Gesprächsgesetz. Hier ist das Thema Gott. Wenn zwei Leute ein Gespräch führen über irgendein Thema und das Thema liegt weit weg von Gott, können sie sich in aller Ruhe darüber unterhalten. Je näher aber das Thema in die Nähe von Gott kommt, je mehr das Thema in die Nähe von Gott kommt,
je schwieriger wird es. Das ist interessant. Menschen werden sensibel beim Thema Gott, beim Thema Bibel, beim Thema Jesus Christus. Deshalb weicht man es einfach aus. Man tut, als ob es nicht da ist. Aber bewiesen ist es. Ich sage bewiesen. Die Sache mit Gott ist erwiesen worden. Wenn jemand nach Beweisen fragt, es gibt genügend Beweise. Es gibt viele Beweise. Es gibt den Juden, es gibt die Archäologie, die zuverlässige Überlieferung der Heiligen Schrift. Diese Sachen sind gesehen worden. Man kann heute noch dorthin gehen und graben. Da geht ein Mann namens Kenyon, glaube ich, war es, als Rationalist, als Zweifler in den Nahen Osten, aber er ist Archäologe. Ich weiß nicht, weshalb er ging, einfach aus Liebhaberei wahrscheinlich, und fängt an zu graben mit seinen Mannschaften. Und je mehr er gräbt und zutage führt Hinweise auf die alte Zeit, je mehr ist er überzeugt, dass so wie es geschrieben war, es genau auch so stattfand. Und er wurde überführt von der Genauigkeit der Bibel. Immer wieder ist das der Fall. Rückt man näher und untersucht einmal ehrlich die Sache mit Gott, dann muss man überführt werden. Das Problem liegt im Herzen. Und bei der Sünde. Man will nicht das Getane ans Licht kommen lassen. Man fürchtet sich. Man weiß, man ist Schuldner. Und so tut bald jemand, der, als wäre er einfach ein objektiver Rationalist oder Skeptiker, ja. Aber im Grunde ist es sein Leben, das er nicht offenbaren möchte. Die Probleme liegen anderswo im Grunde. Wer aber wirklich forschen will, dem darf man helfen, ja. Dem darf man helfen. Es gibt Literatur, es gibt, besonders wenn man wirklich die Bibel lesen will. Paulus sagt, dieser Mann weiß gar nicht, wovon er spricht. Er hat's nicht gesehen. Aber ich, Paulus, ich habe gesehen. Und wir sprechen, wovon wir wissen, ja. Jesus sagt, Johannes und ich wissen, wovon wir sprechen. Jesus besonders, ja. Ein wichtiger Ausdruck. Übrigens, ich möchte dieses anwenden auf ein Gebiet. Es hat hier im Westen sehr viele Reichgottesarbeiter, die sich betätigt haben im Gebiet der Seelsorge mit Okkultbelasteten, so nennt man die. Aber ich möchte diese Anklage auch hier anbringen. Da werden Behauptungen gemacht und ganze Lehrsysteme aufgestellt, wie wenn man die Dämonen geradezu gesehen hätte. Und da heißt es, die Seelsorge sagt dies und die Seelsorge sagt das. Ich möchte sagen, auch hier sprechen sie von dem, das sie nicht gesehen haben. Dämonen kann man nicht sehen. Belastung kann man nicht sehen. Erbbelastung kann man nicht sehen. Besessenheit kann man nicht sehen. Ja, aber Jähzorn, oh du Armer, jeder von uns ist genügend adamitisch, um jähzornig zu werden. Da braucht es keinen Dämon. Bitte, wollen wir einmal nüchtern werden und uns sagen lassen, wie verdorben wir eigentlich sind. Ich bin genau wie Kain. Ich wäre imstande, meinen Nächsten in die Ewigkeit zu schicken. Dazu braucht es keinen Dämon. Wenn ich aber die Sünde dulde, kann ein Dämon da Einfluss gewinnen. Aber dann geht's viel weiter als bei diesen Leuten. Dann ist jeder Christ, dann hat jeder Christ ein Feld, wo Dämonen Einfluss gewinnen können. Denn jede Sünde ist eine Fläche, auf dem der Feind seine Kraft entwickeln kann. Deshalb sagt Paulus in Epheser 4, gebt dem Teufel keinen Raum. Erstens, vermeidet die Sünde. Zweitens, wenn sie vorgekommen ist, sofort bekennen, damit er keinen Vorteil bekommt. So in 2. Korinther 2, etwa Vers 7 oder 8. Keinen Vorteil. Weiter. vergebens in Dinge begibt, sich in Dinge begibt, die er nicht gesehen hat, der aufgeblasen ist, lauter Luft, herrliche Aussage. aufgeblasen ist von dem Denken seines Fleisches. Das hat er selbst gesponnen. Und der sich nicht hält an das Haupt, wenn nicht mit Stift, dann aber in Gedanken 10-mal unterstreichen, der sich nicht hält an das Haupt, da ist der Schlüssel. Sich an Jesus halten, zu Jesus halten, festhalten, festhalten an Jesus. Das ist das Geheimnis. Im Glauben, in der Treue, festhalten an Jesus Christus. Da ist der Krux. Von dem aus der ganze Leib das Wachstum erfährt. Von dem aus der ganze Leib das Wachstum erfährt. Wie? Durch die Gelenke. Was sind Gelenke? Gelenke sind Begegnungsstätten von Gliedern. Dort, wo Christen einander begegnen, sollte einer dem anderen darreichen. Die Sehnen sind die Brücken über die Gelenke hinweg zwischen den Gliedern. Die Sehnen, die Liebesbeziehungen zueinander. Gelenke und Sehnen sind Bildwörter. Selbst Leib ist ein Bildwort. Von dem aus der ganze Leib, die ganze Gemeinde, durch die Begegnungen, Liebesbeziehungen sich darreicht, einer dem anderen, in den Gesprächen, in Pausen, überall, bis in die Nacht meinetwegen, reicht man dem anderen da etwas, das der andere gebrauchen kann. Zu welchem Ziel hin? Christusähnlichkeit. Und zusammengefügt wird. Solche Begegnungen führen dazu, dass wir zusammengezogen werden. Die Sehnen werden stark, die Gelenke werden stark. Und wir halten zueinander, wir stehen zueinander. Manchmal frage ich, was braucht es, um nicht im Gottesdienst da zu sein? Bei einigen Leuten ist es sehr wenig. Braucht es nur einen Besuch. Und schon ist man nicht da. Warum waren sie nicht da? Ja, wir hatten Besuch. Und warum brachten sie den Besuch nicht mit? Naja. Oder warum nicht dort, wo die Leute beten? Was braucht es, um bei dem Gebet nicht dabei zu sein? Man muss nicht dabei sein. Nur muss der Grund genügend sein, ja? Kein Gesetz. Aber die Frage ist grundsätzlich, dies sind nicht Muss-Beispiele. Die Frage ist grundsätzlich, was braucht es, um meine Beziehung zum nächsten Christen locker zu machen, ja, zu lockern, um Abstand zu bringen zwischen mir und dem Nächsten. Zusammengefügt, fest zusammengefügt wird und so ein Wachstum erfährt, dann kommen wir voran. Wollen wir lernen, dann braucht es keinen Irrlehrer. Dann braucht es nur die Botschaft von Jesus, dem Haupt. Und bei dieser sollten wir bleiben und einander helfen. Und was geschieht dann? Ein Wachstum, das Gottes ist. Wörtlich, kontrollieren Sie die Übersetzung. Ein Wachstum, das Gottes ist. Es ist sein Wachstum. Es ist sein Haupt. Es ist seine Botschaft. Es ist sein Heil. Er ist das Ziel. Er führt es herbei durch den Heiligen Geist. Es ist dann Gott, der es getan haben wird. Und nicht ein Mensch. Und nicht ich in Leistung, ja. Die Irrlehre bietet falsche Wege an und betont unsere Leistung. Hier ist es Gott, der es tut. Am Ende wird es Gott sein, der es getan hat. Am Ende wird alles Gnade sein. Das kommt immer wieder über die Lippe von treuen Christen. Am Ende steht die Gnade. Dabei muss es bleiben.